Dr. Sonja Kinnegartner war in ihrem Berufsleben als Psychologin und Psychotherapeutin tätig und nebenbei hat sie schon jahrzehntelang Geschichten erzählt, auch als Teil der Therapie. Und jetzt in ihrer Pension ist sie hauptberuflich Geschichtenerzählerin für jeden Anlass, Hochzeit, Geburtstag, Taufen, Begräbnisse. Und auf ihrer Website sonjanoraerzählt.at kann man Näheres dazu erfahren. Es geht darum, Geist, Seele und Herz eine Reise machen zu lassen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Kinnegartner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, ich danke für die Einladung.
Sie haben ein ganz besonderes Leben, weil Sie, wie ich jetzt erfahren habe, nicht mehr ganz Neues machen, aber doch für mich neu machen, weil für mich waren Sie immer die Psychotherapeutin, die Begnadete. Und jetzt habe ich gehört, dass Sie schon seit Jahrzehnten auch erzählen. Können Sie mal sagen, worum geht es da eigentlich?
Beim Erzählen, beim mündlichen freien Erzählen geht es darum, dass man aus der Weltliteratur Geschichten findet, die sich lohnen, erzählt zu werden. Damals, als ich Psychotherapeutin war, habe ich mir die Geschichten so ausgesucht, dass sie zum Leben der Personen passen können oder vielmehr eigentlich auch zu den Konfliktsituationen der Leute passen könnten. In der Psychotherapie ist man behilflich, dass Menschen sich erforschen, über sich nachdenken und dann einen neuen Weg finden. Manchmal geht es nicht gut. Manchmal stocken die Leute irgendwo und da waren die Geschichten so, dass über die Geschichte eine neue Lösung, eine neue Wendung in die Geschichte der Person gekommen ist. Beispielsweise eine Lieblingsgeschichte von mir war, über das tapfere Schneiderlein zu erzählen. Ein verhuschter Mann, der in seiner Werkstatt sitzt und vor sich hin näht und jammert, weil er kein Geld bekommt und weil er immer arm ist im Vergleich zu allen anderen. Da kauft er sich eine Marmelade, er gönnt sich endlich etwas und weil er auch noch ein bisschen warten will und die köstliche Marmelade genießen, legt er das Brot neben sich hin und da setzen sich Fliegen drauf. Und vor lauter Zorn, den er, glaube ich, ihn noch nie verspürt hat, vor lauter Zorn nimmt er ein Tuch und erschlägt die Fliegen und sieht, 7 sind tot. Und das ist der Moment, jetzt in der Geschichte, wo ich den Leuten erzählt habe, dass sie aus etwas Mut schöpfen, von dem man vielleicht sagen könnte, das ist ja nebbig. Er hat 7 Fliegen erschlagen und macht sich einen großen Gürtel und schreibt drauf 7 auf einen Schlag. Und mit diesem neuen Selbstbild geht er in die Welt hinaus. Und wie die meisten wissen, wird er dann Königssohn, ja, heiratet eine Prinzessin.
Wer will das nicht, genau. Ja. Und die Geschichte, ich kann mir vorstellen, dass Sie auf einer ständigen Geschichtenjagd auch sind, dass Sie immer wieder sich freuen, wenn Sie neue Geschichten entdecken. Und das ist eine sehr schöne Tätigkeit, immer nach neuen Geschichten zu suchen. Wo suchen Sie denn da?
Also ich habe inzwischen eine Bibliothek, die misst wahrscheinlich 4 Meter. Ich suche in, natürlich angefangen habe ich zu suchen bei den Grimms-Märchen, Andersen, Haug, also die Geschichten, die alle bei uns im Märchenschatz haben und auch vielleicht als Kinder erzählt bekommen haben. Und dann habe ich angefangen, einfach in der Weltliteratur herumzuschauen. Also ich gehe auch auf Flohmärkte und schaue, wie Bücher finde oder in Antiquariaten. Ich bespreche mich mit Kollegen, Kolleginnen, die ja auch eine reiche Literatur haben. Und dann schaue ich mir die Bücher durch und schaue, ob ich dort eine Geschichte finde, die gerade zu dem passt, was demnächst gefragt sein könnte.
Und Sie machen es seit Jahrzehnten schon, dass Sie Geschichten erzählen und trotzdem sind Sie immer noch in Ausbildung. Wie schaut denn diese Ausbildung aus, die Sie im Geschichtenerzählen bekommen und von wem bekommen Sie die?
Also mein erster Lehrer war der Parviz Mamnoon, ein Geschichtenerzähler aus dem Iran, der auch schon eine Familie hinter sich hat, die immer erzählt hat. Er ist also in dieser Tradition groß geworden. Den habe ich vor vielen Jahren kennengelernt im Interkulttheater und er hat begonnen, Seminare anzubieten. Was wir bei ihm sehr geübt haben und für mich manchmal auch ganz schön schwierig war, war nicht psychologisch zu sein, sondern in die Geschichte einzusteigen, mir selber die Geschichte präsent zu machen, so als ob ich dort wäre, von dem ich erzähle, die Bilder zu entwickeln, Gerüche zu entwickeln, Stimmen zu entwickeln, die Personen lebendig werden zu lassen und über sie einfach zu erzählen und nichts zu wollen, außer das Erzählen. Das hat mich in meiner Ausbildung ganz schön viel Schweiß gekostet, weil ich ja als Psychologin und Psychotherapeutin immer nachgedacht habe, wie ich die Probleme erklären kann für Menschen, ja, wie ihnen heraushelfen kann. Und beim Erzählen geht es überhaupt nicht um heraushelfen, sondern es geht, etwas zur Verfügung zu stellen, wo andere Menschen mitgehen und für sich nachdenken und ihre Geschichte mitnehmen. Eine Sache, die wir auch sehr stark geübt haben, ist, die Geschichte zur eigenen Geschichte zu machen. Ein wichtiger Satz war immer zu sagen, du bist als Erzählerin die Autorin der Geschichte. Selbst wenn sie anders erzählt ist, so wie zum Beispiel beim tapferen Schneiderlein, selbst wenn sie anders erzählt ist, du machst die Geschichte draus, die du erzählen willst. Und das erfordert viel Arbeit. Sich damit auseinandersetzen, eine Dramaturgie aufbauen, die Geschichte für wichtig finden, der Geschichte einen Sinn geben, den Sinn, den ich weiter erzählen möchte. Und ein wichtiges Thema war auch immer das Entschleunigen. Also die besondere Qualität des freien mündlichen Erzählens. Eine Atmosphäre zu schaffen, wo man aus dem Alltag aussteigt, wo man jemanden in die Geschichte mitnimmt. Vielleicht, so wie ich das jetzt mache, eine verlangsamt die Erzählung. Möglich macht, dass die Seele des Zuhörers oder das Herz oder der Geist mitschwingen kann. Dass so eine Art Ruhe entsteht. Auch das ist ein langer Übungsprozess, dahin zu kommen.
Sie machen das ja auch in der Gruppe, also das heißt, dass Sie auch sich treffen mit anderen Erzählerinnen. Und kommt das dann vor, dass jemand eine Geschichte vorstellt und dann die Gruppe sagt, na, das ist nicht so gut oder die würde ich nicht nehmen oder findet man grundsätzlich immer alles gut, was die anderen vorschlagen und ist da gar nicht so kritisch, wenn man niemanden irgendwie verunsichern will?
Also unsere, könnte man sagen, Intervisionsgruppen im Erzählen sind so gedacht, dass man Rückmeldungen bekommt. Und man ist auch darauf vorbereitet und will's, denn man stellt es ja dort vor, um dann für das Publikum wirklich gut zu erzählen. Das ist unglaublich hilfreich und ich mag es sehr. Umgekehrt ist es oft schwer, dass man dem Kollegen oder der Kollegin etwas mitteilt, weil Kritik ist auch nicht so einfach. Aber es kommt immer darauf an und das bemühen wir uns darum, dass wir das Feedback so machen, dass der Erzähler etwas davon hat und die Erzählerin. Und dass es dann wirklich besser wird. Und es ist unglaublich, um wie viel es besser wird.
Das Schöne ist, dass Sie diese Geschichten auch zu bestimmten Anlässen erzählen und das auch anbieten, ganz konkret. Und ich habe sowas noch gar nicht gehört, aber das finde ich eigentlich von der Idee her sehr gut. Zu welchen Anlässen würden Sie denn gerne Geschichten erzählen, nach Auftrag sozusagen?
Das sind sehr verschiedene Szenarien, ob es jetzt öffentlich ist oder privat. Privat bin ich schon eingeladen worden zu Geburtstagen oder zu Hochzeiten. Und da suche ich natürlich die Geschichte so aus, dass sie zum Geburtstag passt oder zur Hochzeit. Dann gibt es natürlich auch so jahreszeitliche Themen. zu denen man die Geschichten bauen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel der Herbst kommt, ja, dass es so Geschichten gibt, die mit Ernte zu tun haben oder mit dem Genießen nach der Ernte, nach der ganzen Tätigkeit, zu Weihnachten. Wir haben zum Beispiel eine Serie, die heißt Rauhnachtsgeschichten und die werden erzählt vom 26. Dezember bis zum 6. Jänner, Rauhnachtsgeschichten. Im Mai erzähle ich gerne Liebesgeschichten. Bin ich beim Heurigen, wozu ich manchmal eingeladen bin, dann gehen die Geschichten eher übers Genießen, übers Weintrinken, auch über die Gefahr des Weintrinkens, aber auch über Menschen, die aus einer Armut zum Beispiel heraus zu einem genussreichen Leben kommen können.
Ich stelle mir vor, dass das auch sehr praktisch ist, wenn Sie jetzt Erfahrungen machen, zu welchen Anlässen welche Geschichten besonders gut angekommen sind, dass man das dann auch in Ihrem Kreis, in der Intervisionsgruppe dann auch erzählen kann und sagen kann, ja, du, das ist dort gut angekommen. Weil die anderen werden das aber wahrscheinlich ähnlich anbieten, dass sie auch zu Anlässen erzählen oder so.
Genau, genau. Etwas, was ich vergessen habe, zum Beispiel zur langen Nacht der Kirchen, habe ich Geschichten über Freundschaft und Frieden erzählt. Oder die Bedeutung von Freundschaft und wie gute Freunde tun. Da gibt es eine sehr schöne Tiergeschichte dazu. Ja, wir tauschen uns aus. Wir sind auch sehr großzügig. Wir sind auch großzügig im Hinweisen und Einladen und jemanden mitnehmen und beraten uns da gegenseitig. Also man kann im Kollegenkreis durchaus hingehen und sagen, hast du eine Geschichte für? Zum Beispiel war jetzt eine Kongresseröffnung für einen Psychotherapiekongress. Ich habe zu diesem Kongress eine Geschichte gesucht, wo ein König drei Söhne hat und die ersten beiden, die sind ganz schlau oder ganz schnell oder ganz kämpferisch und der dritte Sohn ist ein anderer, der ist ein Musiker und wird am Anfang verachtet und nicht geschätzt, weil er die Qualitäten des Prinzen, die er eigentlich haben sollte, schnell, kämpferisch sein, und hart sein, weil er die nicht verwirklicht hat. Aber dort, wo es wirklich zu kämpfen kommt, da beginnt er zu spielen. Und das feindliche Heer ist so hingerissen, dass er spielen anfängt, dass sie aufhören zu kämpfen. Und auf diesem Kongress war es so, dass der Gründer dieser Therapierichtung auch einen ganz neuen Weg gegangen ist. Und so habe ich diese Geschichte erzählt.
Ich stelle mir vor, dass Ihnen das einen großen Vorteil bringt, diesen unglaublichen Schatz an Wissen, den Sie durch die Psychotherapie über Jahrzehnte haben und dadurch ja auch wissen, wie die Menschen ticken und durch welche Geschichten man sie vielleicht besonders bewegen kann, weil Sie das ja in der Therapie auch immer wieder eingesetzt haben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie besonders bevorzugt sind durch Ihre Vorbildung als Psychotherapeutin, was die Geschichtenerzählung betrifft?
Nein, ganz im Gegenteil. So wie ich vorher erzählt habe, in meiner Ausbildung, wo mein Lehrer mir eigentlich in einer harten Schule abgewöhnt hat, psychologisch zu sein. Das, was vielleicht diese Frage beantwortet, ist, dass ich mich gut in die Lebenswelt der handelnden Personen einfühlen kann. Dass es mir leicht fällt, in die Schuhe des Helden oder der Heldin zu schlüpfen und das ausdrücken zu können und zu vermitteln, was diese Heldin oder diesen Held gerade bewegt. Und, was ich glaube ich auch wichtig finde, wirklich emotional hineinzugehen. Wie ich es erzählt habe, dass man ein Stück als ob die Person ist, nie ganz. Weil als Erzählerin erzähle ich immer über die Personen. Ja, ich bin sie nie ganz und trotzdem muss man die Stimmung vermitteln können, die Stimmung der Traurigkeit und dass jemand plötzlich allein sitzt, so wie der Zwerg Nase, der plötzlich von seinen Eltern verstoßen wird, weil er nicht mehr erkannt wird. Und nach 7 Jahren weggehen muss, kein Zuhause hat, keine Unterkunft, kein Essen. Und dann legt er sich auf die Stufen der Kirche und schläft ein. Und das ist es, dass man in diese Verlassenheit hineinkommt, in diese Verzweiflung, da war, glaube ich, mein Beruf und vor allem auch die Geschichten meiner Klienten unglaublich wichtig.
Ja, ich denke mir das auch so, dass ich sage, sie müssen ein sehr, sehr gutes Gefühl haben auch dafür, womit man Menschen bewegen kann, nicht? Weil sie ja auch mit den Erzählungen, die sie in der Therapie eingesetzt haben, dann auch gesehen haben, ah, die geht besser, die geht weniger gut und wie muss ich sie erzählen, damit sie besser geht. Das ist schon eine tolle Vorbildung, die sie da gehabt haben, nicht? Also dadurch. Geht Ihnen die Psychotherapie gar nicht ab jetzt? Ist das Geschichten erzählen ein guter Ersatz dafür?
Ich würde sagen, es ist eine Weiterführung. Es ist die Weiterführung in einem Bereich, wo ich nicht mehr so nah an dem Leiden oder an der Verletzlichkeit der Menschen dran bin, aber hoffe, bei meinen Zuhörern das zu berühren und dort andocken zu können. Also auf eine andere Art und Weise. Und Geschichten erzählen ist immer, hat immer ein gutes Ende. Kommt immer dort an, wo eine Lösung gefunden wird, wo ein schräger Gedanke drinnen ist, wo jemand was Unübliches tut und aus dem Schlamassel herauskommt. Das ist, wie soll ich sagen, in eine Psychotherapie ist ein langer Prozess. In den Geschichten erzähle ich 20 Minuten oder Stunde oder wenn es ganz lang ist, 1,5 Stunden. Und auf diesem Weg kommt es zu diesem Happy End, das in manchen Therapien halt doch viel längere Zeit braucht.
Das heißt, es ist eine Therapie auf einem anderen Weg eigentlich.
Genau, ja.
Ja, zum Abschluss jetzt noch unseren Fragebogen, um Sie besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Eigentlich Weltmusik, also aus allen Ländern dieser Erde, die ursprüngliche Musik. Ich selber jodel auch, also ich habe dazu eine gute Beziehung.
Was sind denn Ihre Lieblingsfilme?
Einer meiner Lieblingsfilme war Wie im Himmel. Und was ich auch gern schaue, sind die österreichischen Filme, die sehr humorvoll sind und sehr schräg.
Gibt es ein bevorzugtes Buch, das Sie empfehlen könnten?
Passt zu mir, Rafik Shami, die Erzählungen der Nacht.
Und eine Lieblingsspeise?
Kaffeeole im Ganzen mit grüner Pfefferminzsoße.
Sehr gesund. Eine Lieblingsfarbe?
Ist gelb.
Ein bevorzugtes Lokal?
Ich gehe sehr gern zu unseren Maurerheurigen.
Ein bevorzugter Urlaubsort?
Der ist in Tirol, also mitten in den Bergen.
Sie gehen gern wandern, nehme
ich
an, oder?
Ich gehe gern wandern, ja.
Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Ich bin jemand, die gerne draußen ist, die gerne auf die Berge geht. Ich bin jemand, die gerne singt. Ich bin gerne eine Freundin, eine Großmutter, eine Ehefrau.
Das sind schon viele, viele schöne Rollen, die Sie im Leben spielen. Ja. Und haben Sie ein Lebensmotto?
Mitmischen. Bis ich umfall.
Das ist auch sehr engagiert. Und gibt es einen Prominenten oder eine Prominente, mit der Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Ja, leider ist die schon gestorben, das wäre die Ute Bock. Die ist mir ein großes Vorbild und mit der hätte ich gerne mal einen Tag verbracht.
Eine Seelenverwandte auch ein bisschen, gell? Ja. Und wenn Sie Ihr Leben jetzt vorausblicken, wie stellen Sie sich die nächsten Jahre vor? Was sind Ihre Wünsche und Ihre Hoffnungen?
Also ganz groß hoffe ich, dass die Erzählkunst, also das freie mündliche Erzählen, einfach seinen Platz in der Kulturlandschaft findet, auch in Wien. Und daran arbeite ich und versuche auch eine Heimat zu finden, wo diese Erzählkunst immer wieder zu finden ist. Ich stelle mir vor, dass ich viel wandern gehe und viel draußen bin. Einmal habe ich es verbunden und das möchte ich gern wieder tun. Ich habe eine Erzählwanderwoche gemacht. Also ich bin den Pilgerweg gegangen und habe Leuten, die unterwegs getroffen habe, habe ich Geschichten erzählt, wenn sie es wollten.
Ja, es ging sehr, sehr gut. Ja. Vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
Dankeschön.
Musik.